Ja, heute habe ich mitgebracht unsere letzte Predigt in der Predigtreihe, die vier Feinde des Herzens. Wir haben bisher angehört, wie wichtig es ist, dass man das Herz wirklich bewahrt, behütet. Sprüche 4, Vers 23 sagt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und auch aus 1. Samuel 16 haben wir gehört, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Wir haben gehört mehrfach, dass es denn die verschiedenen Feinde gibt. Der erste Feind war Schuld, also ich schulde dir etwas. Und schuldige Menschen haben diese Geheimnisse und tun alles, damit man diese Geheimnisse nicht entdeckt. Zorn bedeutet, du schuldest mir etwas. Und das bedeutet, ich bekomme etwas nicht, was ich will. Es geht um eine Schuld, was zurückbezahlt werden muss. Wir haben gehört von Gier. Ich schulde mir etwas. Ich habe das oder jenes mir verdient. Mir steht das und das zu. Und wir versuchen das immer zu verbergen, damit niemand weiß, wie viel wir denn so haben. Und der letzte Punkt, und darum geht es auch heute, es geht um Eifersucht, um Neid. Gott, du schuldest mir etwas. Also Gott schuldet mir einen Körper, ein Aussehen, ein Auto, wie jemand anderes es so hat. Warum schenkt Gott den anderen so viele mir nicht? Gott behandelt mich schlechter als anderen, das ist unfair. Gott gibt mir etwas. Wie gehen wir damit um, auch mit diesen Unterschiedlichkeiten? Der Punkt heute geht uns um Bewunderung und Wertschätzung. Wenn wir anderen Menschen beneiden, was sollen wir tun? Also, ganz ehrlich, hast du Neid in deinem Herzen? Wenn ich mich darüber freue, wenn ein anderer, der erfolgreicher ist als ich, versagt oder verliert, könnte ein Hinweis auf Neid sein. Wenn ich mich heimlich freue, wenn jemand, der besser ist als ich, einen Rückschlag erlebt, habe ich Schadenfreude in meinem Herzen. Ich finde diesen Wort Schadenfreude so interessant. Also wir haben das auf Englisch nicht, das Wort Schadenfreude. Das gibt's nicht. Also wir haben so einen Spruch, Schadenfreude ist der beste Freude. Ja, habe ich schon mehrfach gehört, aber diesen Wort gibt's auf verschiedene Sprachen gar nicht. Aber das ist ein großer Teil von unserer Gesellschaft hier, Schadenfreude. Also die einzige wirksame Gegenwaffe, um Neid zu überwinden, ist Anerkennung, Komplimente, Bewunderung gegenüber meinen Nächsten auszusprechen. Also Betonung auszusprechen. Ich kann jemanden bewundern, ich kann jemanden anhimmeln, aber das heißt nicht, dass der Neid in meinem Herzen da weg ist. Wichtig ist es, dass ich es ausspreche. Dass ich mit diesen Personen kommuniziere, mit denen rede. Das ist eine ganz wichtige Sache. So, was tut man denn als Pastor, wenn man überlegt, über diese verschiedenen Themen zu predigen, auch über diesen Themen Neid und Bewunderung? Also lassen wir Bewunderung als Fokus sein, lassen wir Neid zur Seite. Es gibt ein Buch in der Bibel, wo es praktisch nur um Bewunderung geht. Fällt irgendjemand ein Buch ein in der Bibel, wo es nur um Bewunderung und Anerkennung geht? Niemand? Dankeschön. Das Hohelied. So, das Hohelied, vielleicht hat jemand das Buch schon mal gelesen, im Alten Testament, das Hohelied. Also, es ist ein bisschen ungewöhnlich für uns. Gewöhnungsbedürftig, werde ich sogar sagen. Denn das Buch wurde vor 3000 Jahren geschrieben. Ja, es wurde in hebräische Umwelt geschrieben. Ein ganz, ganz andere Kultur als unsere Kultur. Und es ist sogar ein poetisches Buch. Also, ein Gedicht geschrieben. Und nun kommen wir daran, im Jahr 2014, gut preußisch denkende Menschen, die nicht unbedingt sehr viel mit dieser hebräischen Kultur noch mit sich bringen und versuchen, dieses Buch auch zu lesen. Das Buch, das Hohelied, ist voll von verschiedenen Andeutungen. Man kann es auf verschiedene Ebenen lesen. Man kann es ganz sachlich lesen. Und man wird es lesen und denkt, das ist manchmal hübsch und manchmal schön und manchmal verwirrend. Man kann es auch lesen, wie Liebenden sich so zueinander Briefe schreiben. Und da wird man berührt hoffentlich sein davon, was da drin alles steht. Diese Sehnsucht nacheinander, diese Freude aneinander, diese Liebe und diese tiefe Innigkeit. Man kann es auch lesen, wie ein Brief, den Gott schreibt an seine Braut. Seine Gemeinde. Zukunftsweisend. So, ich möchte es heute einfach ein bisschen mit uns anschauen und helfen, einfach zu verstehen, wie wir damit umgehen mit Neid. Was bedeutet es, Bewunderung auszusprechen und Wertschätzung weiterzugeben? Wichtig ist es zu wissen bei das Hohelied, dass es eigentlich zwei Menschen gibt, die hier schreiben. Einmal er sagt zu ihr. Also der Bräutigam spricht zu seiner Braut. Zum Beispiel Kapitel 4, Abvers 1, ich lese dann bis Vers 5. Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Deine Augen hinter dem Schleier glänzen wie das Geflieder der Tauben. Dein Haar fließt über deinen Schultern wie eine Herde Ziegen, die von Gebirge Gelinde ins Tal ziehen. Würde ich nie zu meiner Frau sagen. Deine Zähne sind wie geschorene Schafe, wenn sie aus der Schwemme kommen. Keine von ihnen fehlt. Naja. Wie eine scharlachrote Band leuchtet deine Lippen, sie sind schön geschwungen. Hinter dem Schleier schlimmern deine Wangen wie eine Scheibe von Granatapfel. Dein Hals ist rund, hoch wie der Turm Davids. Dein Schmuck wie tausende Schilder, die daran hängen. Deine Brüste sind wie junge Zwillinge eine Geselle, die auf Blumenwiesen weiden. Übrigens, aus Jude dürfte man das erst lesen, nachdem man dann praktisch die Bat Mitzwa miterlebt hat. Das heißt, die Konfirmation mit ungefähr 13, da war man vollwertiger Mann. Sonst war dieses Buch unter Verschluss. Das war ein bisschen zu... Naja, ihr versteht schon. Also, abends, wenn es kühl wird und die Nacht ihre Schatten über das Land bereitet, will ich zu den Hügeln kommen, der nach Myrrhe und Weihrauch düftet. Deine Schönheit ist vollkommen... Meine Freundin, kein Makel ist an dir. Also man merkt schon einfach, diese Sprache ist anders. Also die Vergleiche, die gezogen werden, sind anders. Also man ahnt ein kleines bisschen, dass es sehr positiv sein sollte, aber ab und zu mal sagen wir, würde ich nicht so, nö, das geht nicht. Ja, also Zähne wie Schafe kann ich nicht sagen. Ja, also, und Ziegen, meine Frau, nee, gar nicht vergleichen. Ihr merkt schon, dass das einfach vieles gänzlich für uns sich nicht ganz so richtig anhört. Dennoch ist eine Schatz da drin zu finden. So, das ist, wie er, der Bräutigam, zu seiner Braut spricht. Ich möchte allerdings auch die Frau zu Wort kommen lassen. Hohes Lied 5, Abvers 10, sie sagt über ihn. Also die Braut spricht über ihren Bräutigam. Versucht das auch hier zu beschreiben. Mein Liebste ist schön und kräftig. Und der Tausenden ist keine so wie er. Sein Gesicht schimmert wie Gold, sein Haar ist rabenschwarz, seine Locken erinnern an die Blütenrippeln einer Dattelpalme. Seine Augen sind von vollkommener Schönheit, so wie Tauben, die in Milch baden und aus vollen Bechern trinken. Seine Wangen düften nach Balsamkräutern, noch nach kostbaren Salben. Seine Lippen leuchten wie rote Lilien, sie sind benetzt mit Myrrhenöl. Seine Arme sind wie Goldbarren mit Türkissteinen verziert. Sein Leib gleicht einer Statue aus Elfenbein, über und über mit Zarifen bedeckt. Seine Beine sind Alabastersäulen, tut mir leid, die auf goldenen Sockeln stehen. Eindrucksvoll sind wie der Libanon in seiner Gestalt, staatlich wie mächtigen Zedern. Seine Küsse sind zärtlich, alles an ihm ist wunderschön. So ist mein Liebster, mein Freund, ihr Mädchen von Jerusalem. Also, zwei verschiedene Beschreibungen von zwei verschiedenen Personen. Wir merken, wie entzückt sie sind voreinander, wie hingerissen sie sind, wie sie nach Worten ringen, um diese Vergleiche darzubringen. Für mich, die wichtigste Botschaft für diese Predigt, die wichtigste Aussage für diese Predigt ist, wenn Bewunderung verloren gehen, dann geht auch die Liebe verloren. In jeder Beziehung ist es so. In jeder Beziehung, ob es Mann und Frau ist, ob Geschäftskollegen sind, auch in der Gemeinde, wo da die Bewunderung, dieser Respekt verloren geht, geht dann auch die Liebe verloren. Wenn Bewunderung, wenn Wertschätzung verloren gehen, geschieht Folgendes. Es baut sich so ein gewisses Distanz auf. Es findet eine Entfremdung statt. Man redet übereinander statt miteinander. Man fängt an, seine eigenen Wege zu gehen. Kritik wird plötzlich wichtiger als Lob. Und der Eigeninteresse wird wichtiger als das Miteinander. Na, kennt ihr das von euren Beziehungen manchmal? Da entsteht diese Entfremdung dann da. Was ist eigentlich Liebe? Liebe ist die Sehnsucht nach Beziehung. Was ist Sünde? Sünde ist eigentlich die Entfremdung von Beziehungen. Gott liebte die Welt so sehr, dass er mit uns eine Beziehung suchte. Eine Sehnsucht hatte er, uns wieder in seine Familie aufzunehmen. Uns wieder mit sich zu versöhnen. Das ist Liebe. Und Sünde trennt. Da entfernt man sich mehr und mehr voneinander. Voneinander wie auch von Gott. Das ist, was Sünde ist. Eine Entfremdung von Beziehungen. Ich möchte den ersten Punkt hier anschneiden. Der erste Streit. So, Flitterwoche ist vorbei. Was passiert? Da kann man sich mit der Zahnpasttube auseinandersetzen oder sonstige Sache, wo es dann zum Streit kommt. Die Harmonie wird immer irgendwie gestört. Nun, Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass wir in guten Beziehungen miteinander leben. Und er hat uns zum Beispiel das Beispiel hier von Salomon und Sulamitz im Hohenlied hier ein Beispiel gegeben. Und im Kapitel 5 sehen wir, wie nach der Hochzeit, da war ein kleines Konflikt. Und ich möchte diesen kleinen Konflikt vor uns vorlesen. Das steht in Hohenlied 5, Verse 2 und 3. Ich schlief, doch mein Herz war wach, da es klopft, mein Liebster kommt. Mach auf, mein Mädchen, meine Freundin, meine Liebste, meine Verkommene. Mach auf, denn mein Haar ist nass vom Tau der Nacht. Ich habe mein Kleid schon angezogen. Soll ich es deinetwegen wieder anziehen? Meine Füße habe ich schon gewaschen. Ich würde sie nur schmutzig machen. Also, klopf, klopf, klopf. Mach auf, ich will rein.
Ich will aber nicht aufstehen.
Das ist übersetzt in Jasonisch, okay? Gut, also das kennen wir als Ehepaar gar nicht, dass eine Bitte kommt und dann kommt eine Antwort, sagt, nö, eigentlich keine Lust. Ja, wie gehe ich mit so einer Situation um? Wie gehe ich damit um, wenn meine Liebste eine Frage, eine Bitte äußert? Gehe ich da mit einer Oh, aber ich kann nicht, aber ich will nicht. Mein alter Schwager hat immer wieder so erlebt, dass seine Frau gesagt hat, Schatz, steh mal auf. Da, wo du stehst, würdest du bitte das und das für mich holen, hat sie immer gesagt. Das fand ich ganz witzig. Also, das war so ein eingespieltes Ding bei denen. Sie hat immer wieder gesagt, Schatz, steh mal auf. Und er wusste schon, aha, sie will was. Okay, ich darf gleich dann was holen. Und er hat nie gemeckert. Hat gesagt, nö, will ich nicht. Aber es war einfach dieses Miteinander, das war sehr, sehr schön. Das Einzigartige am Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel erklärt uns nicht nur, wie wir erlöst werden von Sünde, wie wir versöhnt in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben können. Die Bibel erklärt uns auch, wie wir täglich in diese zwischenmenschlichen Beziehungen umgehen sollen. 2. Timotheus 3, Vers 16 sagt, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unser Leben ist. Sie weist uns zurecht und zieht uns dazu, Gottes Wille zu tun. Und Gott sagt uns nicht nur, wie wir es tun sollen, sondern er gibt uns auch die Kraft des Heiligen Geistes, es tun zu können. Also in Beziehung zu leben, die miteinander in Versöhnung sind. Nicht gegeneinander, nicht nebeneinander, sondern tatsächlich miteinander. Punkt 2, der rechte Umgang in Streit. So, eine Geschichte. Ich möchte uns anhand verschiedener Lektionen hier helfen zu verstehen, wie wir in der zwischenmenschlichen Beziehungen gut miteinander umgehen können, wie wir mehr lernen können, Wertschätzung, Dankbarkeit, Bewunderung uns gegenseitig auch zu zeigen. So, die erste Lektion ist für mich sehr biblisch. Fange keinen Streit an, gehe lieber einfach mal weg. Sprüche 17, Vers 14 sagt, ein angefangene Rechtsstreit ist so schwer aufzuhalten wie gestautes Wasser, das plötzlich losbricht. Darum lass es gar nicht erst so weit kommen. Das Hohelied 5, Vers 6 hat es anders ausgedrückt. Schnell öffne die Tür für meine Liebste, doch weg ist er. Spurlos verschwunden. Entsetzten packte mich. Er ist fort. Ich suche ihn, doch ich kann ihn nirgends finden. Ich rufe laut nach ihm, doch er gibt keine Antwort. Manchmal ist es gut, bevor man explodiert, erstmal ein bisschen Abstand zu haben. Viele Leute haben gelernt, bis drei zu zählen. Viele Leute haben einfach das gelernt, auch aus dem Ausdruck zu bringen. Gesagt, alles, was ich jetzt sage, werde ich bereuen und deshalb möchte ich ein bisschen Abstand. Und das ist manchmal ganz gut, bevor man etwas sagt, was man nachher auch bereut. Das zweite Lektion, was wir lernen dürfen, ist, als der Enttäuschten im Streit begegne dem anderen mit Liebe. Also diese Frau, die wollte die Tür doch dann aufmachen, obwohl sie zuerst gesagt hat, soll ich mein Kleid anziehen, soll ich meine Füße dreckig machen. Sie ging doch hin, hat die Tür aufgemacht, er war schon weg. Und da hätte sie sich auch aufregen können. Hat sie aber nicht. Sie hat weiterhin diesen Personen mit Liebe begegnen wollen. Hohelied 5, Abvers 5, jetzt streckte er seine Hand durch die Öffnung in der Tür, mein Herz schlägt bis zu Hals, weil er in meiner Nähe ist. Ich springe auf und will dem Liebsten öffnen, meine Hände greifen nach dem Riegel, sie sind voll von Myrrhenöl. Sprüche 17, Vers 9 sagt, wer über die Fehler anderen hinweg sieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Wie begegnen wir uns? Mit Liebe oder immer wieder die alten Kamelen rausholen? 1. Petrus 4, Vers 8 sagt, vor allen Dingen aber habt untereinander anhaltende Liebe. Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Nicht immer ständig vorhalten, sondern vergeben, loslassen. Ganz wichtig, einander trotz Streit, trotz Konflikt in Liebe begegnen. Die dritte Lektion, was wir hier lernen dürfen, ist, überlasse Gott das Gericht oder Richten über falsches Verhalten und Sünde. Oh, wie sehr würde ich meine Frau manchmal erziehen. Sie soll gefälligst lernen, was es denn bedeutet, diese Konsequenz und so weiter zu spüren. Aber das ist nicht in erster Linie mein Job. Mit meinen Kindern habe ich das sehr gut zu tun. Jetzt, wo sie langsam groß sind, wird es immer schwieriger. Aber nicht bei meiner Frau. Das ist nicht mein Job, sie zu erziehen. Das darf Gott so erleben. Das Hohelied 5, die Verse 6 bis 7 steht, ich öffnete meine Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihm, doch er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreiften. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Ein schwieriger Abschnitt hier. Da, wo du in einer Beziehung verletzt wirst und du nicht, das sollst du nicht mit Gleichen zurückschlagen. Da überlässt du es Gott, mit dem anderen umzugehen. Ich ertrage die Situation. Ich vertraue auf Gottes Eingreifen. Kolosser 3, Vers 13 sagt, ertragt einander und vergibt euch gegenseitig. Ein ganz wichtiger Punkt. Nicht selbstversuchender Richter über den Nächsten zu sein. Die vierte Lektion ist, lasse dir helfen. Das Hohelied 5, Vers 8 geht es weiter. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönsten unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Es ist nicht verkehrt, um Hilfe zu bitten. Das Hohelied spricht nicht hier, aber insgesamt von den kleinen Fuchsen, die eine Beziehung zerstören. Die meisten Streits beginnen vollkommen harmlos an. Aber wenn wir diese kleinen Füchsen nicht gleich fangen, dann wachsen sie zu einem Monster und zerstören ganze Familien. In der Wirtschaft habe ich immer wieder gehört, dass es ein Beispiel gibt von kleinen Äffchen. Kleine Äffchen sind ganz süß, aber können viel einfach ein bisschen kaputt machen. Die können ein Labor ein bisschen kaputt machen, aber sie sind nicht lebensbedrohlich. Aber häufig kleine Äffchen wachsen zu Menschengorillen und die können zerstörerisch sein. Ich kann mit einem Gorille nicht umgehen, aber ich kann ein kleines Äffchen da schon bändigen. Und die Frage ist unser Leben, wo ignorieren wir diesen kleinen Äffchen, versuchen das nicht zu sehen und sind überrascht, wenn plötzlich eine Gorille vor uns steht und wir kommen gar nicht damit klar. Nicht warten, bis kleine Probleme zu großen Krisen werden. Lass dir helfen, sprich mit jemandem, sag, hey, hier komme ich nicht ganz zurecht. Wir haben eine Antwort auch bekommen hier, in die Verse 10 bis 15, da steht, mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter 10.000, sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken sind Datteln, Rispen, schwarz wie der Rabe, seine Augen wie Tauben in Wasserbechern, in Milch gebadet seine Zähne, festsitzend in der Fassung, seine Wangen wie ein Balsambeet, das Wurzelkreuz sprossen lässt, seine Lippen Lilien, triefend von flüssiger Myrrhe, seine Arme sind goldenen Rollen von Türkis besetzt, sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenken sind Säulen, gegründet auf Sockeln vom gediegenen Gold, sein Gestalt ist wie der Libanon. Wir merken einfach diese Anerkennung, diese Liebe, diese Sehnsucht nach dieser Person. Und das ist ganz wichtig, denn wir dürfen uns fragen, wenn du gerade Streit hattest mit deinen Ehepartnern, was ist dieser Mann, was ist diese Frau für ein Typ für dich? Was würdest du sagen? Wie würdest du deine Frau oder deinen Mann oder deinen Arbeitskollege oder deinen Geschäftspartner so beschreiben, mitten in einem Streit? Würdest du den bewundernd immer noch erklären können? Oder würdest du nur seine negative Seiten auflisten? Also wir tun eine Brille auf und in dem Moment sehen wir praktisch nur schwarz. Wir sehen alles, was negativ ist. Also, kommt zu spät und ab und zu ist er nicht so gut drauf und dann kann er nicht damit umgehen und da hat er hier ein kleines Problem und so weiter. Und wir machen das so einen ganz riesigen Berg, weil wir alles schwarz sehen wollen. Anstatt Gott zu fragen, Herr, wie siehst du diese Person? Wie siehst du meinen Ehepartner? Und mir ganz neu diese Augen dafür schenken lassen. Vielleicht musst du da mal echt nachdenken. Rede ich mehr über das Gute oder das Schlechte an ihm oder ihr? Was ist das, was aus deinem Mund rauskommt? Die positiven Eigenschaften von deinem Gegenüber oder die negativen? Mitten in diesem Konflikt, mitten in dieses, wo sie ihn nicht finden konnte, hat sie ihr Mann so beschrieben. Und das sagt viel für mich aus. Fünfte Lektion. Im Streit denke an die guten Dinge des anderen. Da, wo ich positiv, poetisch, übertrieben von meinem Partner denke und spreche, da entsteht in mir der Wunsch nach Zweisamkeit. Also wenn du in der Zeit des Streits liegst mit jemandem, nicht nur dein Ehepartner oder eine nahestehende Person, möchte ich folgenden Tipp geben. Denke an alle seine oder ihre Eigenschaften, die du schätzt und bewunderst. Schreib ein paar Sachen auf. Du wirst anfangen, in dem Moment ganz anders über diese Person zu denken. Der schwarze Brille wird abgenommen und dann nicht über diese Person reden, sondern mit dieser Person reden. Ganz wichtige Sache. Nimm dir vor, wirklich nicht mit Dritten über diese Person negativ zu reden. Sondern wenn du hast etwas, wenn das hat dich verletzt, dann geh direkt auf die Person zu und sag, du, das und das hat mich verletzt. Lass uns darüber sprechen. Und nicht mit viele anderen Leuten und da Gift streuen. Das Hohelied 5, Vers 16 sagt, wiederum eine Beschreibung, Das ist mein Geliebte, das ist mein Freund, ihr Tochter Jerusalems. Der Liebhaber hat sich nie innerlich von ihr entfernt. Nur sie hat sich innerlich von ihm entfernt. Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, mögen wir auch 1000 Schritte von Gott weg entfernt haben, so bedarf es dank der Liebe Gottes nicht mehr als ein einziges Schrittes, um zu ihm zurückzukehren. So oft waren wir unterwegs, weg von Gott. Und wir haben viele, viele Meilen hinter uns gelebt, sind in eine falsche Richtung vielleicht sogar gelaufen. Wir brauchen nicht die ganze Meilen zurück, wir brauchen uns nur einmal umzudrehen, Buße tun, umkehren. Und da ist Gott schon da und wartet auf uns. Und das ist so schön, dass das wirklich auch für uns denn wirklich wahr ist. Hohes Lied 6, die 1 bis 2 steht, wohin ist mein Geliebter gegangen, du Schönsten unter den Frauen? Wohin hat mein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Mein Geliebter ist in seinem Garten hinabgegangen zu den Balsambeeten, um in den Gärten zu weiden und Lilien zu pflücken. Lektion 6. Der verletzte Liebhaber hat sich nicht zurückgezogen. Er hat gewartet im Garten. Mein Geliebter ist in seinem Garten, an seinem Ort der Ruhe, der Geborgenheit. Er hat sich in seine Enttäuschung nicht bitter zurückgezogen, sondern blieb dort an der Ort der Liebe. Und das ist etwas, was ich euch einfach ermutigen möchte. Meine Frau und ich, wir haben es immer wieder gemerkt, dass wenn wir Streit hatten, wir könnten natürlich in den Streit verharren und immer wieder uns dann da die Köpfe einreden. Und es ging einfach nicht. Oder wir sagen, wir tun etwas, was uns gut tut. Wo wir einen Ort haben, wo wir eine Aktivität haben, wo es uns beiden dabei gut geht und wir uns wohlfühlen. Und wir merken, wie das einfach diesen Eis aufbricht. Und wie wieder Wärme hineinkommt und wie diese Liebe neu entstehen darf. Nicht in diesen Streit, sondern dort an einen neuen Ort hinzugehen. Da, wo es einem beiden gut tut. Es kann einfach ein neuer Spaziergang am Deich entlang. Und sagt, hier ist unser Ort, wo wir beieinander sein können. Das lassen wir erstmal zur Seite, diesen Streit. Und merken einfach Hand in Hand laufen, wo wir über Dinge reden und miteinander diesen Zeit verbringen, dass das immer kleiner und kleiner wird, was uns trennt. Und immer größer und größer wird das, was uns vereint. Zieh dich nicht zurück. Siebte Lektion. Es wird nicht nachgetragen. Wie reagierte er oder sie nach Salomon, nachdem sie nun zu ihm zurückgekehrt ist? Schön bist du, meine Freundin. Schön wie Tirzah. Bezaubernd wie Jerusalem. Du hast mich erobert wie ein mächtiges Heer, das zum Krieg aussieht. Er ist nicht nachtragend. Sind wir es? Wir dürfen den Fehler des Partners nicht verwenden, um ihm zu zeigen, wie falsch er in allem liegt. Verallgemeinerung. Wir müssen ihm vielmehr seinen Werten, seine Würde zusprechen, wie am ersten Tag. Nicht einfach, aber ganz wichtig. Lektion 8. Versöhnung kann man nicht erkaufen. Versöhnung kann man nicht erkaufen. Du kannst es nicht wieder gut machen, indem du etwas schenkst an materiellen Wert. Vers 5 sagt, wende deine Augen von mir ab, denn dein Blick überwältigt mich. Er sagt, sie soll wegschauen. Er möchte in diesem Moment keinen Sex, sondern will sie versichern, dass er sie um ihretwillen liebt. Sie kann und muss nichts erkaufen. Er liebt sie einfach, weil sie ist und nicht, weil sie etwas tut. Die Vers 6 und 7 sagt, wie sehr er sie versichert, dass sie einzigartig ist. Dein Haar fließt über deine Schultern wie diese Herde Ziegen. Deine Zähne sind wie weiß wie Schaf, wie aus den Schwämmen kommen. Hinter den Schleiern schlemmern deine Wangen wie eine Scheibe von Granatapfel. Ich liebe nur die eine, meine Liebsten, die Vollkommene. Sie ist die einzige Tochter ihrer Mutter, ihr Lieblingskind, den sie das Leben gab. Könnten die Frauen und Nebenfrauen des Königs sie sehen, sie alle würden von ihr schwärmen. So, wann hast du letztes Mal von deinen Ehepartnern geschwärmt? Und ihr das auch sogar gesagt, oder ihm das gesagt. Vielleicht ein bisschen länger her, vielleicht zu lange her. Lektion 9, gleich am Ende. Übernehme Verantwortung für Fehler und mache es wieder gut. Hohelied ab Vers 11. In den Nussgarten ging ich hier hinab, um die jungen Trieben des Tales zu besehen, um zu sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Granatäpfel blühen. Da setzte mich, wie weiß ich nicht, mein Verlangen auf die Prachtwagen meines edlen Volkes. Sie benutzt hier ein Bild vom Garten wie in der Hochzeitsnacht. Ein Streitwagen, ein Prachtwagen ist ein Bild von Dynamik, von dieser Dramatik. Sie verweigert sich nicht länger, sondern gibt sich ihm hin und lässt sich damit auf seine Bedürfnisse ein. Sie weiß gar nicht genau, wie es geschieht, aber durch den rechten Umgang mit Streit erlebt sie eine Nähe, eine Dynamik, eine Dramatik in ihrer Beziehung, stärker als am Anfang. Und spätestens an diesem Punkt ist jeder Streit zu Ende. Wo ist Versöhnung? Wo nehmen wir diese Verantwortung auf uns und sagen, ja, ich habe Mist gebaut, vergib mir, lass uns weitergehen. Die gute Botschaft vor jedem Streit, jeder Streit beinhaltet eine Chance. Eine Chance, dass die Beziehung sogar noch tiefer werden kann als zuvor. Man findet hoffentlich zum ersten Liebe zurück. Darum sollten wir zu einem versuchen, Streit zu vermeiden. Aber wenn wir streiten, dann sollten wir weise sein, wie wir damit umgehen. Aber lass uns den Streit nutzen, um die Liebe des Partners neu und tiefer kennenzulernen. All das traf hauptsächlich Ehepaare. Wie ist es denn mit uns und Jesus? Denn Jesus ist unser Bräutigam und wir als Gemeinde sind seine Braut. Im Neuen Testament wird Jesus als der Bräutigam beschrieben und die Gläubigen wir als die Braut. Epheser 5, Vers 22, Vers 32 sagt, ihr Männer liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt, für die er sein Leben gab, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort und durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld bereinigt. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Sind wir rein, wie Gott das möchte? Offenbarung 19, Vers 7 sagt, wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut ist bereit. In feinstens, strahlenweißes Leinen dürfen sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Denn befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selbst hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. So wie der Bräutigam im Hohen Lied denkt, so denkt Gott über dich und über mich. Was ist unaufgebbar in unserem Leben? Ein neues Wort, unaufgebbar. Also was ist für dich in deinem Leben etwas, wo du sagst, da möchte ich es nicht vermissen? Was ist es, ohne dem ich nicht mehr leben kann oder nicht mehr leben will? Das ist mein Haus, mein Hausrat, mein Lebenshase, die Dinge meines Lebens. Das ist mein Arbeitsplatz. Was ist das, was ich sage, ich kann nicht loslassen? Diese Frage kann ich für dich nicht beantworten. Ich kann aber die Frage versuchen zu beantworten, was für uns Christen wichtig sein sollten. Was für uns unaufgebbar sein sollte, ist erstens, dass wir uns treffen und auf Jesus hören und beten. Was für uns auch unaufgebbar sein sollte, ist, dass wir Friedensstifter sind und anderen von Jesus erzählen. Was für uns unaufgebbar sein sollte, ist, dass wir treu bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft unserer Geschwistern, im Brotbrechen und im Gebet. Apostelgeschichte 2. Und was für uns unaufgebbar sein sollte, ist, wenn wir das verlieren, dann haben wir alles verloren. Wenn wir das aus den Augen verlieren, wenn wir unser Kompass anders orientiert haben, dann merken wir, wie wir abdriften. Was ist allerdings für Gott unaufgebbar? Wenn Gott alles hergeben müsste, was er hat, worauf würde er auf keinen Fall verzichten? Worauf würde Gott auf keinen Fall verzichten? Römer 8, Vers 31 sagt, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat uns ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Für Gott bist du, bin ich, unaufgebbar. Um dich zu gewinnen, hat Gott sogar sein eigenes Leben in Jesus Christus hergegeben. Ohne dich möchte Gott nicht leben. Du bist, ich bin, wir sind für Gott unaufgebbar. In seiner Liebe uns gegenüber hat Gott offenbart, worauf er nicht verzichten kann. Es ist eine gute Übung, innezuhalten und sich selbst ehrlich zu fragen, worauf kann ich auf keinen Fall verzichten? Was ist denn für mich unaufgebbar? Und noch wichtiger ist es dann zu erkennen, dass du persönlich für Gott unaufgebbar bist. Ohne Gott, ohne dich will Gott nicht leben. Die Bräutigam, die Gott sucht. Gott, der Bräutigam, sucht seine Braut. Und diese Braut soll rein und heilig sein. Und ich möchte uns ermutigen, ganz neu zu fragen, Herr, wo ist da ein Feind in meinem Herzen? Ein Feind, der vielleicht Schuld heißt. Ein Feind, der vielleicht diese Gier heißt. Ein Feind, der vielleicht heißt diese Neid, diese Eifersucht. Wo habe ich in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen Probleme und die müssen bereinigt werden? Exemplarisch mit meiner Ehepartnerin oder Ehepartner, aber auch mit meinen Geschwistern in der Gemeinde, wie auch mit meinen Geschäftskollegen und Arbeitskollegen. Und was kann ich tun, um das Gute bei diesen Menschen zu sehen? Sie ganz anders zu begegnen und Gott zu bitten, Herr, lasse nicht zu, dass mein Herz hart wird. Liebe bedeutet, Beziehungen zu suchen. Sünde bedeutet eine Trennung, eine Entfremdung in der Beziehung. Herr, schenk neu deine Liebe in uns. Ich bete kurz. Jesus, danke für all das, was du in das Hohelied hineingibst. Das Buch ist nicht einfach. Ich möchte bitten, dass du uns hilfst, ganz neu zu sehen, wie du auch eine Sehnsucht nach uns hast. Dass du alles für uns gegeben hast. Dass du bereit warst, deinen Sohn für uns zu opfern, damit wir in der Beziehung mit dir leben können. Lass nicht zu, dass der Teufel in der Beziehung zueinander dieses Neid, diese Eifersucht, diese Streit sät. Sondern hilf uns wirklich, diesen ersten Schritt zu gehen. Auch wenn wir selbst glauben, um recht zu sein und Versöhnung zu ermöglichen miteinander. Lass uns Friedensstifter sein in dir, Herr.